gefunden haben. Edelsteine, schön geformt. Ha. An was erkennt man etwas sehr Wertvolles? In der Welt und so. An dem, wie selten es ist und an dem, wie viel jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Stimmt doch, hä? Okay, wisst ihr, dass ihr alle wertvoll seid? Sehr wertvoll, denn ihr wurdet erkauft durch das teure Blut von Jesus Christus, das er vergossen hat am Kreuz. Ha! Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die ihn an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und gerade dieses Lied sagt das auch aus. Edelsteine schön geformt. Und lasst niemand euch sagen in der Welt, niemand, auch im Altersheim oder sonst wo, dass ihr irgendwie nicht wertvoll seid oder nicht mehr wertvoll oder irgendwie das Migrodata-Datum schon abgelaufen ist oder irgend sowas. Nein, 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 es ist nicht so. Wir wollen beten. Danke, Vater, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen. Danke, dass du anwesend bist. Danke, Jesus, dass du das Fundament bist von der Gemeinde. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren, dass wir deine Stimme hören, das, was du uns zu sagen hast. Amen. Oh, jetzt habe ich meinen Klicker vergessen, ja. Voilà. Es gibt bestimmte Sätze, die man oft hört, gerade unter Christen. Ich glaube für mich, ich habe meinen eigenen Glauben, ich brauche keine Gemeinde. Ich bin spirituell, aber nicht religiös. Auch nicht schlecht. Ja? Ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber... Und es stimmt irgendwie schon, weil Glaube ist persönlich. Denn niemand kann für mich glauben. Und niemand kann auch mir den Glauben abnehmen. Aber die Bibel kennt keinen Glauben in der Isolation. Nicht von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel ist es klar, ja, Gott rettet die Einzelnen, aber er stellt sie immer in eine Gemeinschaft. Schon im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel, noch weiter als der Schaubrottisch, steht geschrieben, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Natürlich wird das jetzt oft genommen in den Hochzeiten, Mann und Frau, dass der eine nicht alleine ist. Aber es steht hier, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das heißt, Gott hat den Mensch geschaffen für Zweisamkeit, für Dreisamkeit, für Gemeinschaft. Und im Neuen Testament wird daraus ein geistliches Prinzip. Der christliche Glaube ist wirklich ein Beziehungsglaube und Jüngerschaft ist ein gemeinsamer Weg. Gemeinschaft ist eigentlich der Kern der Jüngerschaft. Und wenn wir von Jüngerschaft sprechen, denken wir vielleicht zuerst an das Bibellesen, an das Gebet und an die persönliche Hingabe. Und all das ist auch wichtig, aber Jüngerschaft ohne Gemeinschaft ist eigentlich unvollständig. Jesus hat keine Einzelkämpfer berufen. Er hat wirklich eine Gemeinschaft von Jüngern geformt. In Markus 3,14 steht, er berief 12, damit sie bei ihm seien. Also schon die ersten Jünger, die berufen wurden, es waren nicht Einzelkämpfer, es waren eben schon eine Gemeinschaft zu haben. Bevor sie predigten, bevor er sie sogar ausgesandt hat, nicht alleine, aber zu zweit jeweils, sollten sie zusammen sein. Denn Gemeinschaft ist der Raum, in dem der Glaube wachsen kann, wo der Glaube reift, wo der Glaube sich korrigiert und wo der Glaube auch getragen wird. Und sehr wichtig ist dieser Vers, den wir hatten einleitend aus dem Hebräer. Dieser richtet sich an die Christen, die müde geworden waren Manche waren enttäuscht, andere verängstigt und einige zogen sich sogar zurück von der Kirche. Und genau in dieser Situation heißt es in Hebräer 10, 24, 25, lasst uns aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen. Das ist kein moralischer Zeigefinger, nein, es ist ein liebevoller Weckruf. Der Text sagt nämlich nicht, reißt euch doch zusammen, sondern achtet aufeinander. Gemeinschaft ist kein Ort der Kontrolle, sondern ein Ort der Fürsorge. Gebt aufeinander Acht. Was heißt das eigentlich? Achten heißt eigentlich sehen, die anderen Personen wahrnehmen und die anderen Personen ernst nehmen. In der Gemeinschaft sehen wir einander. Wir sehen, wenn jemand stiller wird. Wir sehen, wenn jemand fehlt. Und wir sehen, wenn jemand leidet. In Galater 6,2 steht, tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und so sieht man wirklich, dass Jüngerschaft kein Solo-Projekt ist. Ich brauche Menschen, die mich ermutigen und mich liebevoll korrigieren, wenn es sein soll und sein muss. Und andere brauchen auch mich. Das geht immer beidseitig. Viele Menschen verlieren den Glauben nicht wegen der schlechten Argumente oder der zu starken Argumente, sondern durch Einsamkeit. Und man kann einsam sein in einer kleinen Kirche wie in einer großen Kirche. Wenn niemand mehr fragt, wenn niemand mehr betet für mich, wenn niemand mitgeht. Darum steht es im Prediger 4, Vers 9 und 10, zwei sind besser als einer, denn wenn der eine fällt, hilft ihm sein Gefährte auf. Und das Interessante steht hier, wenn einer fällt. Das heißt, wir werden alle irgendwann mal fallen. Und das ist auch okay. Aber dann können wir auch Hilfe annehmen und wieder aufgestellt werden. Und genau so haben wir auch die Verantwortung, jeder mal jemand zu helfen. Das geht zusammen. Die Gemeinschaft schützt nämlich den Glauben. Sie hält uns warm. Sie hält uns auch warm, wenn das Feuer klein wird. Wenn vielleicht nicht mehr genug Holz da ist, nicht mehr genug Brennstoff. Wir sehen in der Apostelgeschichte, in der Urkirche, entstand etwas Neues, gerade nach Pfingsten. Nicht nur einzige wurden gläubig, sondern es entstand eine lebendige Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und hier sind vier Säulen, die wirklich wichtig sind für die Gemeinschaft. Erstens, sie blieben in der Lehre, das heißt das Wort Gottes. Wie Manuela heute Morgen gesagt hat, das Wort Gottes, jedes Wort soll ermutigend und erbauend sein. Nicht in der Irrlehre, sondern in der Lehre von Gottes Wort. Sie blieben in der Gemeinschaft, das sind die gelebten Beziehungen. Sie blieben im Brotbrechen, dieser Leib, der für uns gebrochen wurde, die Erinnerung an, was Christus getan hat, werden wir nachher auch haben mit dem Abendmahl. Und sie blieben im Gebet. Im Gebet. Die Ausrichtung auf Gott. Und wahrscheinlich im Gebet nicht nur, dass wir Gott ihm sagen, was er schon weiß, aber dass wir auch auf Gott hören. Dass wir seine Anliegen beten. Und keiner dieser vier Säulen, die Lehre, die Gemeinschaft, Das Brotbrechen und das Gebet steht alleine da. Gemeinschaft ist nicht nur nebeneinander sitzen, freundlich zu nicken, einverstanden zu sein und nach dem Gottesdienst Kaffee und ein Aperitif zu trinken. Nein, das ist viel mehr als das. Das ist auch alles richtig und schön. Aber biblische Gemeinschaft geht viel, viel tiefer. Das griechische Wort koinonia meint teilen, teilhaben und verbunden sein. Im 1. Korinther 12, Vers 26 steht, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Deshalb heißt Gemeinschaft, ich lasse andere an meinem Leben teilhaben und trage das Leben der anderen mit. Das heißt, ich mache mich auch verwundbar. Ich öffne mich. Ich sage, wenn es nicht geht. Und ich lasse mir helfen. Christliche Gemeinschaft ist kein Club, keine Zweckgemeinschaft. Sie basiert sich nicht auf Sympathie, sondern sie ist gegründet auf Jesus Christus. Er selber hat gesagt, Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. In meinem Namen. Wollen wir doch uns versammeln, wollen wir doch zusammenkommen in seinem Namen. Er hat verheißen, dass er da ist. Jesus ist nämlich das verbindende Zentrum. Nicht die gleiche Meinung, nicht die gleichen Lebensphasen, nicht die gleichen Vorlieben. Nicht mal die gleiche Sprache, sondern der gleiche Herr. Darum kann Gemeinde vielfältig und generationsübergreifend sein. Ältere und Jüngere, Stärkere und Schwächere, Fragende und Leute, die gewiss sind in der Lehre. Und heute, wir sind nicht mehr in der Urchristengemeinde vor 2000 Jahren. Heute heißt es immer noch lernen, wachsen und reifen aneinander. Und das geschieht selten alleine. In Sprüche 27, 17 steht, Eisen schärft Eisen. Das heißt konkret, dass wir aneinander reiben müssen, um schärfer zu werden. Also stimmt das, hier steht nicht Eisen an Stein und so weiter, dann würde vielleicht mehr vom Eisen weggehen als vom Stein. Hier ist Eisen schärft Eisen. Das heißt, jeder muss ein bisschen vielleicht was ablassen. Wie Edelsteine schön geformt. Man kann Edelsteine quasi nur mit anderen Edelsteinen polieren. Diamantpuder auf einer Scheibe kann einen Diamant schleifen. Die Scheibe nützt sich ab, der Diamant auch. Aber dann wird er schön geformt. Die einen bringen Erfahrungen, die anderen haben Fragen und beide Parteien brauchen einander. Meinen wir, dass wir alles verstanden haben? Meine ich, dass ich nicht mehr lehrbar bin? Ich weiß doch, wie es geht. Ich habe es doch schon seit Jahrzehnten gemacht. Ich kann das doch besser. Oder andersrum, diese Person kann das doch viel besser als ich. Dieser Bruder, diese Schwester, die macht das doch schon alles. Es braucht mich doch nicht. Stimmt auch nicht. Und gerade wenn man älter wird, In der Welt hat man den Eindruck, ja, man nützt doch nicht mehr so viel. Man ist doch abgenützt. Hat man das auch schon gehört? Vielleicht meinen wir, wenn wir älter werden, ich kann nicht mehr so viel tun. Aber das mit dem viel tun ist sowieso so eine Sache. Manchmal braucht es nur ein paar Körner Salz, damit das Essen ganz gut schmeckt. Man muss nicht unbedingt viel tun. Gemeinschaft braucht nicht nur Aktion. Und ich würde sogar sagen, Gemeinschaft braucht nicht hauptsächlich Aktion, nicht das Tun, sondern Präsenz. Es braucht ein offenes Ohr, ein treues Gebet, ein Wort des Vertrauens. Und etwas, wo ich noch ganz, ganz, ganz stark dran bin am Lernen, ist zuhören. Zuhören, drauf eingehen, was ihr sagt, was die Leute sagen. Nicht gerade die Lösung bringen. Denn im Psalm 92 steht, auch im Alter werden sie noch Frucht bringen. Ah, ist doch schön. Im Alter werden sie noch Frucht bringen. Also soll keiner uns sagen oder euch sagen, ihr bringt keine Frucht mehr, ihr nützt nichts. Jesus hat gesagt, er hat uns auserwählt und bestimmt, dass wir hingehen, reiche Frucht zu bringen, die besteht. Sei es bei den Kindern, sei es bei den Enkeln, bei den Urenkeln, sei es bei den Nachbarn, bei den Leuten, die wir treffen. Gemeinschaft lebt nicht von der Geschwindigkeit, sondern wie mit dem Brot, von der Beständigkeit und der Beständigkeit Gottes. Nicht schnell, schnell, muss es nicht sein. Und wo Menschen ehrlich werden dürfen, kann auch Heilung geschehen. Die Gemeinde ist ein Ort der Heilung. Dieser schöne Vers aus dem Jakobus 5,16. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Das ist interessant, es steht nicht, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander und dadurch werdet ihr heil. Aber das gibt den Rahmen, wenn wir zusammenhaltend, zusammen unsere Fehler bekennen, offen sind, füreinander beten, dann werdet ihr heil. Dann kann Gottes Verheißung, Gottes Versprechen wirklich wirken in unser Leben und kann Heilung wirklich groß werden. Heilung im geistlichen Sinn, aber auch Heilung im körperlichen Sinn. Gemeinschaft geschieht nicht automatisch. Es braucht Bereitschaft, es zu tun. Das heißt, bleiben, wenn es schwierig wirkt, zuhören, wenn man anderer Meinung ist. Vergeben, wenn man verletzt wurde. Epheser 4, Vers 2 steht, ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe. Nicht nur in der Ehe, nicht nur mit Kindern, auch untereinander. Und auch wenn wir einander nicht verstehen, ertragt einander in Liebe. Was heißt das für uns ganz praktisch? Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jede Person erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Und jetzt könnte ich die Liste nehmen. Liebe erträgt alles, Liebe vergibt alles und so weiter. Ihr kennt diese Verse. Und können wir das aus eigener Kraft tun? Keine Chance. Weil irgendwie nervt es mich doch, was die andere Person gesagt hat. Irgendwie bin ich doch verletzt. Aber wenn ich zu Jesus komme und mich erinnere, dass er mir vergeben hat, alle meine Schuld, alle meine Demütigungen, tut mir so offense, dann kann ich auch den anderen vergeben. Und vergeben heißt, ich mache nicht die Liste und nur das Buch zu. Vergeben heißt, es existiert nicht mehr für mich. Ich lasse es in Gottes Händen. In diesem Sinne ist nämlich die Gemeinschaft wirklich der Kern der Mission und ist das Missionarischste. Nicht unsere Programme, sondern durch die gelebte Liebe. Wenn wir das lieben können untereinander. Was heißt das? Das heißt, wir sollen dabei bleiben. auch wenn es Mühe kostet manchmal. Vielleicht habe ich keine Lust. Wir sollen mittragen und nicht nur konsumieren, nicht nur nehmen. Wir sollen teilen, die Freuden wie die Lasten. Und wir sollen beten. Wir sollen gemeinsam vor Gott treten. Im Abendmahl, das wir feiern in der Gemeinschaft, wird wirklich diese Gemeinschaft sichtbar. 1. Korinther 10, 17 steht, ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib. Ein Brot, ein Leib. Wie Jesus dieses Bild uns gegeben hat. Am Tisch des Herrn sind wir nämlich alle gleich, wie die 12 Schaubrote. Wir sind alle Empfangende, wir sind alle Begnadigte. Ja, Gemeinschaft kann verletzen. Wenn ich alleine bin auf meiner Insel, passiert mir nichts. Da kann auch nichts mich verletzen. Gemeinschaft kann verletzen, denn Menschen werden enttäuschen. Aber Rückzug heilt selten. Denn die Heilung geschieht im Licht. Meint ihr, ein Arzt kann operieren, wenn man alles Licht abstellt im OP-Saal? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und auch wenn ich verletzt bin und finde, okay, dann komme ich halt nicht mehr. Es geht nicht. Im Licht kann die Heilung entstehen. Epheser 4, 15, lasst uns der Wahrheit folgen in Liebe. Und Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Lasst uns ihn folgen. Das heißt, in unseren Beziehungen, mit der Großzügigkeit, mit unseren Finanzen, mit unserem Hab und Gut, mit unserem Lebensstil. Fragen wir ihn, er wird uns schon sagen. Und wenn er es sagt, dann tut es doch einfach, tun wir es doch einfach. Die Gemeinschaft lebt nämlich von der Treue und nicht von der Perfektion. Wenn wir Gemeinschaft genießen, erst wenn alle perfekt sind, dann können wir lange warten. Wirklich. Aber es ist so schön zu sehen, dass ihr alle treu seid. Ihr kommt regelmäßig, ihr seid da. Und wir haben wahrscheinlich nicht alle die gleiche Meinung über alles. Das Schöne ist, dass diese Gemeinschaft, die wir jetzt üben, eine Vorschau ist auf Gottes Reich, auf die Ewigkeit. Und genau wie wir angefangen haben mit 1. Mose, möchte ich jetzt als letzter Vers Offenbarung 21 nehmen, fast am Ende der Bibel. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott bei uns. Die Hütte Gottes, wie die Stiftshütte, der Leib Christi, die Gemeinschaft, da wo wir zusammen sind. Gott mit uns, Emmanuel. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und es werden keine Tränen mehr fließen. Und sogar die Sonne wird es nicht mehr brauchen, weil Gottes Herrlichkeit wird scheinen, wird uns erhellen, unser Licht, uns Licht sein. Gott hat uns nicht berufen, alleine zu glauben. Er hat uns berufen, gemeinsam Jünger zu sein. Wie was ich vorhin gelesen habe aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie waren beständig in der Gemeinschaft. Lasst uns bleiben in der Gemeinschaft, lasst uns tragen, lasst uns einander anspornen und motivieren. Denn Glaube wächst immer, wenn wir ihn teilen. Amen. Ja, Vater, danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und Jesu, danke, dass du das Opfer auf dich genommen hast am Kreuz. Danke, dass du für uns gestorben bist, dass du all unsere Sünde getragen hast und sie weggewaschen hast durch dein Blut. Danke, dass du uns den Weg zum Vater geöffnet hast. Lobpreis und Ehre sei deinem Namen. Wir singen noch das Lied zusammen. Vater, mach uns eins.
Die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins.
Wir wollen aufstehen und Gott uns einen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, einen ganz schönen Tag und genießt das Apéro und die Gemeinschaft.